Hallo und herzlich willkommen zum KU-Podcast. Ja, heute sind wir schon mit der vierten Folge von Salz und Licht auf Sendung. Wir, das sind auch heute wieder die Mirjam Blank. Hallo Mirjam, schön, dass ich dich sehen darf. Ich hoffe, dir geht's gut.
Ja, mir geht's gut.
Ja, und ich, Manfred Zoll, die Mirjam ist Diakonin in Freiburg in der Badischen Landeskirche. Ich bin Leiter der Kirche unterwegs und deshalb heißt es auch KU-Podcast, KU wie Kirche unterwegs. Wir reden dann mal über Geschichten, Texte der Apostelgeschichte, ausgewählt aus der ökumenischen Bibelwoche und auch aus der Kinderbibelwoche, aus unserer neuen Arbeitshilfe Praxismappe für die Kibiwo, Kinderstadt Kibiwo, mit dem schönen Titel Agent Cleverus und das Geheimnis der Salzmenschen. Auch heute geht es wieder um die sogenannten Salzmenschen, wie ich sie mal tituliert habe. Und ganz konkret um eine sehr spannende Geschichte, eine echte Revolvergeschichte. Ich gab ihr den Titel Magie, Macht und Moneten. Jedenfalls geht es um Zauberei, um viel Macht und um noch mehr Geld. Du hast die Geschichte schon mal angeguckt, Miri?
Ja, ich habe das schon von vorn und hinten die Bibel durchgelesen. Die kenne ich natürlich.
Und erster Eindruck?
Ja, interessant, abstrus und belebend zugleich, würde ich sagen. Also es ist tatsächlich keine klassische, für mich im Sinne keine klassische Geschichte aus der Bibel, wie man sie so kennt. Aber es ist auf jeden Fall auch eine Geschichte, in der viel passiert. Und das ist ja in der Apostelgeschichte, das sind wir zumindest gewohnt, dass in der Apostelgeschichte viel passiert. Und bin gespannt, über was wir so ins Gespräch kommen zu zweit.
Genau, ja. Also ich frage mich ja bei solchen Geschichten immer, warum wurde die festgehalten auf teuer Pergamentpapier? Da muss es ja einen Grund gegeben haben, dass die Leute damals gesagt haben, so eine Story, die schreiben wir auf. Also es geht konkret vielleicht das noch um den Text aus der Apostelgeschichte 8, die Verse 4 bis 25, also eine ziemlich große Geschichte. Und warum steht sowas in der Bibel? Fanden die das so toll, die Leute? Oder vielleicht steckt in der Geschichte so viel drin, das auch für andere Menschen, für Generationen, Jahrzehnte, Jahrhunderte später noch irgendwo relevant sein könnte. Und ich fände es spannend zu versuchen, ob wir tatsächlich Punkte finden, wo wir sagen, ja, genau, das ist für uns, für unsere Zeit, für unsere Kirchen, für uns als Christinnen und Christen heute irgendwo relevant. Es findet statt, es kehrt wieder, es ist im Grunde genauso wie damals.
Sollen wir mal starten?
Ja.
Ich würde mal vorschlagen, ich lese einfach wieder ein paar Verse und du unterbrichst mich. Du kannst ja dann irgendwann auch mal lesen, aber jetzt lese ich.
Genau, mach mal. Und ich soll dann einfach einwerfen und sagen, stopp, halt, hier habe ich was.
Ja, also die Geschichte ist überschrieben mit, die Botschaft von Jesus kommt nach Samarien. Die über das Land zerstreuten Glauben sind, zogen umher und verkündeten die gute Nachricht. Philippus ging hinab in die Hauptstadt Samariens und verkündete ihren Bewohnern, wer der Christus war. Die Leute schenkten der Botschaft des Philippus Beachtung. Sie hörten ja von den Wundern, die er tat, und konnten sie selbst sehen. Denn viele wurden von den unreinen Geistern befreit, von denen sie besessen waren. Mit lautem Gekreische verließen sie ihre Opfer, und viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude.
Oh, das reicht mal.
Finde ich auch.
Es reicht für 5 Podcast-Folgen, Miri. Ich hab's ja ganz. Also ich bin schon mal hängen geblieben bei dem ersten Begriff, die zerstreuten Glaubenden. Lässt es auf ihren Gemütszustand schließen, auf ihre geistige Verfassung oder was bedeutet hier zerstreute Glaubende?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil es ja ein Wort ist, was wir eigentlich eher kennen aus so Fluchtzustand oder Also ich habe gedacht tatsächlich eher so dieses, sie wurden zerstreut, weil sie vor irgendwas geflohen sind.
Ja, ich habe jetzt eher so den Gedanken, ich bin zerstreut. Weißt du, ich habe
Genau, ja.
meine fünf Sinne nicht beisammen, aber ich glaube, du hast recht.
Ja. Aber
Beziehungsweise.
zerstreut kennen wir tatsächlich schon eher auch aus diesem emotionalen Zustand eher.
Ja,
Ne?
ja, ja. Bezieht sich, glaube ich, tatsächlich darauf, dass die eben aus Jerusalem geflohen sind und insofern
Genau.
zerstreut, in alle Winde zerstreut sind, ja.
Ja. Was ich ja interessant finde, ist, dass sie nach Samarien gehen. Und wir kennen Geschichten aus dem Neuen Testament, in dem Samariter vorkommen. Und dass das ja eigentlich auch eine Gegend war, in der man sich so, oder Menschen, mit denen man sich nicht so abgegeben hat. Und finde ich doch ganz bewundernswert und auch, ja, hat mir gut getan zu lesen, dass die Menschen, die Jesus kannten und das Evangelium kannten, dorthin gingen, wo die anderen, wo sie vorher vielleicht nicht hingegangen wären. Also das Evangelium oder die Auferstehung so viel verändert hat, dass sie zu Menschen gegangen sind, mit denen sie vorher wenig zu tun hatten. Und dass sie die Begegnung gesucht haben, so, das fand ich am Anfang irgendwie ganz, ganz schön.
Also mir fällt da ganz spontan der barmherzige Samariter ein. Der ist ja sehr, sehr berühmt und na,
Ja.
berüchtigt nicht, aber berühmt. Der barmherzige Samariter, der einen versorgt hat, einen Menschen versorgt hat, der quasi den Wegelagerern zum Opfer gefallen ist, irgendwelchen Räubern und so. Und wo man auch sagt, ja, ausgerechnet der Samariter, ausgerechnet der Mensch aus Samaria hilft diesem verwundeten, niedergeschlagenen Menschen. Die anderen Frommen, die sind vorher dran vorbeigelaufen und lassen ihn achtlos liegen. Aber warum ist das so eine besondere Nummer, dass ein Samariter da so als Beispiel, als Vorbild genannt wird und auch seine Herkunft genannt wird? Also wenn ich da recht aufgepasst habe, einstens in Bibelkunde, als ich in der Missionsschule im Lehrsaal saß, dann sind die Samariter Leute, die so halbe Heiden sind und halbe Juden. Also so nichts Halbes und nichts Ganzes. Und deshalb waren die eigentlich verrufen und nicht so gläubig und nicht so richtig Juden wie die richtigen Juden in Jerusalem. Eben.
Ja.
Und mir fällt da noch eine kleine Geschichte ein. Jesus kommt mal an einen Brunnen in Samaria und trifft dort eine Frau und redet mit der über Gott und die Welt.
Ja.
Da überschreitet er ja auch mehrfach Grenzen. Also die Grenze nach Samaria, eben zu diesen Halbjuden und Halbheiden, also nichts Halbs und nichts Ganz. Und er spricht am helllichten Tag mit einer Frau, möglicherweise eine Prostituierte, was sich überhaupt nicht gehört für einen jüdischen Mann. Grenzüberschreitungen. Und das ist das, was du ja auch angesprochen hast, wo du sagst, das gefällt mir, dass hier Grenzen überschritten werden, und Menschen mit dem Evangelium bekannt gemacht werden, die eigentlich eher im Verruf stehen, na, die haben das doch gar nicht verdient.
Und dass es so, dass es eine Änderung in der Haltung der Menschen gab. Also,
Ja.
das finde ich bewundernswert und schön.
Ich hätte noch ein Stichwort zu dem zerstreut, also wie ausgestreut praktisch. Der Hintergrund ist ja, dass die Christen in Jerusalem verfolgt wurden. Das ist der Hintergrund. Deshalb sind die geflohen. Und ich finde es schon krass. Das Erste, was sie tun, dann dort in der Fremde, ist das Gleiche, was sie in Jerusalem taten. Sie reden von Jesus und bezeugen ihn und seine Auferstehung und seine Gnade. Also das, was der Grund für ihre Flucht war, machen sie jetzt wieder. Unverbesserliche Typen sind es doch.
Oder getrieben von einem großen Antrieb und Wunder.
Ja. Über was bist du gestolpert in diesen Sätzen?
Ich glaube, in der Apostelgeschichte an sich bin ich immer wieder doch erstaunt, wie die ersten Jahre der ersten Christen mit Wundern übersät sind. Und kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie das wohl sich angefühlt hat, Aber scheinbar war es so intensiv, also wird hier auch sehr intensiv beschrieben, mit waren besessen und mit lautem Gekreische verließen Geister die Menschen und gelähmt wurden, geheilt und so, dass in der ganzen Stadt große Freude herrschte. Und was muss das für eine Auswirkung gehabt haben, dass man das wirklich sagen kann, in der Stadt herrscht große Freude. Was passiert, damit sowas geschieht, dass eine ganze Stadt vom Evangelium so erfasst wird, ja, dass da so viel Freude ist. Das würde ich mir heute manchmal wünschen, dass unsere Dinge, die wir versuchen zu tun und hoffen, dass Segen drauf liegt, dass die so eine Auswirkung hätten. Weil ich glaube, dass die Menschen und die Welt Freude brauchen und Hoffnung.
Ja. Was hast du da so für Bilder vor deinem inneren Auge, wenn du das liest, so im Blick auf deine Tätigkeit als Diakonin, so im Rallye-Unterricht oder die Jugendarbeit oder im Seniorenkreis, wie im Blick auf Begeisterung, Begeisterungsstürme
ja.
oder Gottesdienst?
Ja, also es gibt immer mal wieder so einen Geschmack von großer Begeisterung, dass es ist nicht so, dass es sie nicht gibt. Sonst ja, fände ich es auch ziemlich schade, die Arbeit zu machen, ohne zu merken, dass sie eine Auswirkung hat oder ohne zu spüren, dass Menschen das bewegt. Und dass der Geist natürlich da weht, das ist ja unbestritten. Aber ja, als hauptamtliche Person wünscht man sich natürlich doch immer wieder auch, dass es eine größere Auswirkung gibt. Und vielleicht ist das doch auch eher ein egozentrischer Wunsch oder ein sehr subjektiv behafteter Wunsch, weil man sich wünscht, dass man mehr sieht. Also ich bewundere die Menschen von damals, die irgendwie schon die sozusagen die ersten hauptamtlichen Menschen waren und so viel Auswirkung gesehen haben. Und ja, und dass es heute eher die kleinen Dinge sind, so dass man sie manchmal suchen muss. Oder darauf vertrauen muss, dass es sozusagen, dass Gott wirkt. Ja, irgendwie rührt mich das tief an, auch eine Sehnsucht, dass sich eine Stadt verändert und dass da Leben reinkommt und Freude reinkommt. So. Und ich erlebe gerade die Kirche eher als doch immer mal wieder frustriert und manchmal auch hoffnungslos. Und dann frage ich mich, wie will eine frustrierte oder hoffnungslose Kirche Freude in der Stadt bewirken? So.
Ja. Also ich höre da bei dir so ein bisschen die Sehnsucht raus, dass es doch so ähnlich sein möge in unseren Gemeindesituationen und auch ein bisschen Wehmut, dass es halt vielleicht doch nicht, dass diese Begeisterung, diese Freude doch nicht ganz so Raum greift, wenn man da bei uns irgendwie auf den Straßen oder in den Kirchen oder wo auch immer sich zur Predigt aufschwingt. Ich meine, ich nehme da schon auch ein bisschen wahr in den Geschichten, dass hier natürlich was ganz Außergewöhnliches, was ganz ja. Neues passiert und wir in einer Normalität sind und diese Normalität uns schon auch ein bisschen einerseits stärkt und nützt und andererseits aber auch ein bisschen lähmt und vielleicht sogar langweilt.
Und vielleicht, ich glaube, vielleicht ist es auch genau die Langeweile manchmal, also dass auch bei mir selber das Evangelium manchmal so normal geworden ist, die gute Botschaft irgendwie so normal ist und ja, dass die Begeisterung irgendwie dadurch natürlich auch sinkt. Also wovon, was uns begeistert, das begeistert andere Menschen halt auch. Aber wenn es sozusagen uns etwas normal geworden ist, dann glaube ich, dass der Funke nicht so leicht überspringt. Weil wie sollen andere von etwas begeistert sein, wenn ich es als normal empfinde? So, also.
Hängt es vielleicht damit zusammen, dass wir oft darüber reden, wie, ich nehme mal ein anderes Bild, wie Wasser zum Beispiel, wie Wasser chemisch betrachtet zusammengesetzt ist, dass wir da theologisieren und philosophieren und erklären, wie die Dinge zusammenhängen, also wie Wasser chemisch betrachtet zusammengesetzt ist, anstatt dem Durstigen etwas zu trinken zu geben.
Ja, wobei ich für mich sagen muss, dass mich die chemische Zusammensetzung von Wasser begeistert. Also wenn man es jetzt in dem Bild sieht, und ich da die Begeisterung entdecke, weil ich nämlich die kleinen Fäden sehe, die alles zusammenhalten. Und ja, aber genau dieses gibt den Durstigen, und wir brauchen den Blick für die Durstigen und ja, nicht den Blick für das Periodensystem der Elemente. Manchmal. Es braucht beides, glaube ich. Es ist sehr wichtig, dass es beides braucht, weil man kann von beiden Seiten schnell vom Pferd fallen.
Also finde ich auch, ich finde es schon wichtig, auch die Dinge zu kennen und fundiertes Wissen zu haben. Das halte ich schon für wichtig. Eben übertragen im Blick auf Bibel, Theologie und so, dass man da wirklich ein fundiertes Wissen hat. Und da kommen wir nachher auch noch auf eine Sache. Und gleichzeitig aber auch den Blick für die Menschen zu haben. Wonach haben sie Durst? Was brauchen sie? Was ist die Sehnsucht? Was ist das Bedürfnis? Und wie kann das mit dem Evangelium, mit der Botschaft der Bibel auch korrespondieren? Also das fände ich spannend. Und dann, glaube ich, verliert dieses ganze Predigen, Verkündigen auch die Langeweile. Das Evangelium darf alles sein, nur nicht langweilig. Lieber frech und spitz und zugespitzt, aber nicht langweilig. Denn das Evangelium, die Botschaft von Jesus, von Gott, vom Glauben, von der Gnade, führt nicht in die Langeweile, sondern führt in die Freiheit. Und ich finde, Freiheit und gleichzeitig Geborgenheit, das sind die zwei wesentlichen Sehnsuchtsorte in all den Unsicherheiten unserer Welt. Ja, so eine ungeteilte Aufmerksamkeit ist doch toll. Jetzt haben wir hier mal ein paar Gedanken formuliert. Keine Langeweile, Freude in der Stadt. Verändernde Kraft des Evangeliums, Wunder über Wunder. Und ich denke manchmal, auch kleine Brötchen machen satt.
Wollen wir mal weiterlesen? Geht
Ja,
nämlich spannend
gerne.
weiter. Willst du lesen?
Kann ich gerne machen. Ja, denn das war ja jetzt so ein bisschen die Einführung, also diese Situation, die Zerstreuung raus aus Jerusalem, rein in diese Stadt Samaria. Halb Heiden, halb Juden, also halb, nichts Ganzes. Und was passiert jetzt dort? Große Freude und Wunder, das hatten wir jetzt schon. Und jetzt wird der Fokus praktisch gerichtet auf einen ganz besonderen Typen. Und der heißt Simon, der Magier. Schon seit längerem hatte ein Magier namens Simon diese Stadt zum Schauplatz für sein Wirken gemacht. Er trat mit dem Anspruch auf, ein Meister der Magie zu sein. Und seine okkulten Fähigkeiten setzten die Einwohnerschaft von Samarien in Erstaunen. Auf ihn richtete sich die Aufmerksamkeit der gesamten Bevölkerung. Dieser Mann ist die Kraft Gottes in Person, sagten die Leute und nannten ihn die große Kraft. Sie standen völlig unter seinem Bann. So sehr hatte er sie immer wieder mit seinen Zauberkünsten fasziniert. Doch jetzt, als Philippus ihnen die Botschaft vom Reich Gottes verkündete und über Person und Werk von Jesus Christus sprach, wandten sie sich Philippus zu und schenkten ihm Glauben. Und Männer und Frauen ließen sich taufen. Reicht es mal?
Ja, bei mir gibt es dann noch einen Vers, den ich eigentlich noch ganz schön dazu finde. Der
Okay.
Vers 13 gehört bei mir noch mit zu dem Absatz, den ich eigentlich. Da steht nämlich, auch Simon selbst kam zum Glauben. Und nach seiner Taufe blieb er bei Philippus, er sah die Zeichen und großen Wunder und geriet darüber außer sich vor Bewunderung.
Das gehört noch dazu, genau, ja.
Ja. Finde, dann ist irgendwie so ein guter, sinnhaftiger Abschnitt. Wer ist eigentlich dieser Simon? Und was macht der Kerle eigentlich?
Ja, er wich Philippus nicht mehr von der Seite. Ich habe die neue Genfer Übersetzung verwendet. Spannend, wie die unterschiedlich klingen, doch dasselbe erzählen.
Ja.
Tja,
Ja. Ja, da kommt der Zauberer, ne? Und ich finde es schon auch interessant, dass auch diese Zauberei, die Mächt die nicht die Mächtigen, alle Menschen doch auch bewundern lässt, was er da tut. Also, da hat es ja mit Gottes Kraft noch gar nichts zu tun, ne? Und er kriegt doch ziemliche Aufmerksamkeit. Ich finde, das ist so ein bisschen der Kontrast jetzt tatsächlich zu dem ersten Abschnitt, wo die Menschen ja die Wunder sehen von Philippus und sie sehen aber auch die Sachen, die Simon da macht, und es steht irgendwie auf einmal so nebeneinander. Und ist trotzdem der Kontrast irgendwie.
Ja, der Simon ist ja der Platzhirsch,
Ja.
schon lange tätig. Die große Kraft Gottes, der Magier. Was macht der? Der hat eine ganz besonders beeindruckende Persönlichkeit offensichtlich. Aber was wird er wohl gemacht haben mit den Leuten? Was sind seine Fähigkeiten? Was beherrscht er? Was kann er? Was bewirkt er bei den Leuten? Also was verändert er, dass er so geführt wird und ja.
Bei mir steht in Vers 11, die Menschen standen völlig in seinem Bann, denn er hatte sie schon längere Zeit durch seine Zauberei regelrecht um den Verstand gebracht. Also natürlich auch ein bisschen in Spielen. Ich denke mir so Psychospielchen vor, so ein bisschen, ja. Das ist natürlich eine charismatische Person, kann das sicherlich auch mit einer größeren Menschenmasse tun, ja. Und was auch immer das ist, was er da getan hat.
Also
Aber
ich sehe das zunächst mal eigentlich gar nicht negativ, sondern eher, also charismatische Person, sagst du, das hat für mich durchaus einen ganz positiven Aspekt. Ich stelle mir vor, das ist auch so einer, zu dem kann man gehen, wenn man einen Rat braucht, wenn man ein Problem hat, also so Lebensberatung, so Ehekrise oder so ein bisschen Psychoberatung, wie auch immer, so könnte ich mir vorstellen. Mit seinen Zauberkünsten, klar, jetzt habe ich natürlich so Zauberkünstler vorm inneren Auge, die einfach mit ihren Tricks die Leute faszinieren, wo man sich dann fragt, wie macht der das?
ja.
Aber ich stell mir den Simon so vor, dass er eher auch ein Mensch ist, der den Leuten meinetwegen auch mal die Zukunft deutet, also die Vergangenheit deutet und die Zukunft ein bisschen vor Augen hält, so Wahrsagerei oder so, vielleicht geht es auch in die Richtung, aber vielleicht auch so ein bisschen Lebensberatung. Oder ist das zu neuzeitlich gedacht?
Nö, also ich glaube ja, also Schamanen und sowas gibt es ja auch schon unfassbar lange. Also
Und das sind
allein
ja
wenn
nicht
wir jetzt
böse
in die
Menschen.
Naturreligionen schauen, gibt es solche Menschen, die wo Menschen hingehen, um Rat zu holen oder um sich heilen zu lassen oder was auch immer, gibt es bis heute. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, ist auf jeden Fall eine beachtete Person gewesen, die scheinbar Dinge vollbracht hat, die auf irgendeine übernatürliche Art und Weise die Menschen beeindruckt oder beeinflusst hat. Und interessant ist ja tatsächlich, dass er zum Glauben kommt,
Sich taufen lässt.
dass er sich taufen lässt und dass er eben sozusagen in Bewunderung gerät über diese Wunder. Und da denkt, also so dieses, ist das sozusagen etwas noch Größeres, noch größer als die Macht, die in Anführungsstrichen Götter, die er hatte, die Mächte, die er besessen hat, hat er erkannt, dass es da noch was Größeres gibt, frage ich mich.
Ja, oder dass hier einer ein Geschäftsmodell hat, das besser ist als seines, das zukunftsträchtiger ist
Ja.
möglicherweise.
Und wo er von lernen kann, weil er ja bei Philippus blieb, vielleicht auch als eine Art Lehrer, Lehrmeister. Und genau, das ist auch was, was ich mich frage, kommt sozusagen der christliche Glauben für ihn dazu, zu dem, was er vorher gelebt hat? Oder ist es wirklich eine Sinnesänderung? Ist es eine
Umgekehrt.
Bekehrung oder ist es eine, oder ist noch was, da kann ich noch, also sozusagen kann ich noch beeindruckender sein dann.
Ja, also ich, Ich denke, dass da beides eine Rolle spielt. Er ist beeindruckt von Philippus, von dem, was er tut, was er predigt, was seine Kraft ausmacht. Und andererseits fürchtet er um sein Geschäftsmodell, behaupte ich jetzt mal. Weil, also dieser Satz, die Leute standen unter seinem Bann, in der Basisbibel ist dann, die Übersetzung klingt dann, glaube ich, so, hat sie um den Verstand gebracht. Das klingt ja schon sehr auch so verwirbelnd und so. Also er nutzt seine Fähigkeiten ja schon auch aus, nicht nur zum Guten. Und jetzt kommt diese Philippus-Geschichte dazu, dieser Glaube an Jesus und die Wunder und so. Und jetzt kommt wieder das Wort Gottes große Kraft, zeigt sich hier. Der gleiche Wortlaut, wie bei Simon, kommt jetzt bei dem, was Philippus tut, Gottes große Kraft. Und er staunt, er gerät selbst in Bewunderung. Also da verändert sich schon was. Und ich würde mal sagen, zu dem Zeitpunkt, in dem Moment ist es noch offen, in welche Richtung es geht. So, mal gucken, in welche Richtung es geht.
Ja, dann lese ich mal weiter.
Jupp.
Ab Vers 14 für alle, die mitlesen wollen. Die Apostel in Jerusalem erfuhren, dass die Menschen in Samarien das Wort Gottes angenommen hatten. Da schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Nach ihrer Ankunft beteten die beiden und baten Gott, den Getauften den Heiligen Geist zu schenken. Der war nämlich noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren bisher nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Petrus und Johannes legten ihnen die Hände auf, da empfingen sie den Heiligen Geist. Simon sah, dass die Menschen den Heiligen Geist empfingen, wenn die Apostel ihnen die Hände auflegten. Da bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte: Verleiht doch auch mir diese Vollmacht. Jeder, dem ich die Hände auflege, soll den Heiligen Geist empfangen. Aber Petrus antwortete ihm: Zur Hölle mit dir und deinem Silber. Meinst du vielleicht, die Gabe Gottes sei für Geld zu haben? Du hast weder Anteil an unserer Vollmacht noch ein Anrecht darauf. Denn im Grunde deines Herzens bist du nicht aufrichtig vor Gott. Ändere dein Leben. Wende dich ab von deiner Bosheit und bete zum Herrn. Vielleicht vergibt er dir deine üblen Absichten. Ich sehe ja, du bist voller Neid und das Unrecht hat dich fest im Griff. Simon antwortete: Betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem eintrifft, was ihr mir angedroht habt.
Boah, das ist heftig. Ein Satz kommt noch, aber den lassen wir mal noch weg, oder? Das ist dann das Finale. Das ist ja richtig heftig. Also, was passiert hier? Also zunächst nehme ich wahr, dass sich das bis nach Jerusalem rumspricht, dass da in Samaria richtig viel passiert. Der Philippus ist wohl so ein richtiger Segensmensch. Also Menschen kommen zum Glauben, werden getauft, Wunder geschehen. Die ganze Stadt wird da von so einer Glaubenswelle irgendwie erfasst. Und die Apostel, die Jünger, die Freunde Jesu in Jerusalem hören davon. Und jetzt schicken sie die Profis.
Zur
Petrus und Johannes.
Kontrolle.
Alles genau, die Profis zum Kontrollieren, zum Gucken, was da abgeht,
Ja,
oder?
tatsächlich, ja, denkt man sich so, der Philippus reicht es nicht. Also bringt der nicht genug Heiligen Geist mit, so ein bisschen.
Ja, es wäre so ein bisschen wie, sagen wir mal so, also wenn ich jetzt so auf dem Campingplatz da am Bodensee in Goren im Sommer Campingkirche habe und dort eine Welle der Jesusbegeisterung über diesen Campingplatz geht und es spricht sich dann rum bis nach Stuttgart in den Oberkirchenrat zum Landesbischof und dann sagt er, boah, das muss ich mir selber angucken, da muss ich mal hin und gucken, was die da treiben, ob das noch mit rechten Dingen zugeht. So, die Glaubenskontrolle. So ähnlich, oder? Naja, vielleicht muss man es nicht so kritisch sehen. Aber so ein bisschen ein Geschmäckle hat es schon. Jedenfalls bitten die jetzt darum, dass der Heilige Geist zu den Leuten kommt. Ich denke, hier schwingt im Grunde mit rein die große Kraft Gottes. Also das, was bei dem Simon formuliert war, das, was bei Philippus formuliert war, Das kommt jetzt wieder. Es geht um die große Kraft Gottes. Das ist letztlich das Thema dieses Abschnittes. Jetzt müsste man natürlich darüber nachdenken, was hat es auf sich mit dem Heiligen Geist? Ich würde das mal verschieben, oder? Dass wir da vielleicht in einer Extra-Runde drüber reden, sondern eher jetzt mal bei dem Simon bleiben, was der für ein Ansinnen hat.
Ja, und was es auch mit ihm macht. Also
ja.
Es scheint sich alles um diesen, für ihn auch um diesen Heiligen Geist zu drehen, diese Kraft, die er da erlebt.
Ja, und, ja ich glaube, man merkt, dass das der Schlüssel zum Geschäft ist.
Ja, genau, und das sehen wir ja dann auch tatsächlich, dass andere das genauso bewerten, wie wir es befürchtet haben. Ja, dass er sich dieses kaufen will, sozusagen. Also er will sich den Abschluss aufkaufen.
Ja, er sieht in dem Heiligen Geist den Schlüssel zum Geschäft. Ich meine, man kann das ja ganz lustig finden, was das Simon hier macht und denken, wie blöd ist der denn, dass der glaubt, man könne gegen Geld die Fähigkeit sich erwerben, den Heiligen Geist anderen verleihen zu können. Aber ich glaube, das ist gar nicht so arg weit weg von dem, was durch die Kirchengeschichte hindurch passiert ist, will ich mal behaupten. Denn das Geld spielt ja auch bei Kirchens immer eine Rolle. Magie, Macht und Moneten. Der Kirche geht es oft um Macht. Wer hat den Einfluss? Wer setzt sich durch mit seinen tollen Ideen? Und manchmal geht es ja auch darum, wer setzt sich durch in der Personalplanung? Wer setzt sich durch in der Finanzplanung? Wofür wird Geld eingestellt im kirchlichen Haushalt und wofür nicht? Wo wird eine Stelle geschaffen und wo werden Stellen gestrichen? Welche Arbeit wird gefördert und welche Arbeit wird eingestampft und weggespart? Geld, Magie, Macht und Moneten. Was hier so lustig und so merkwürdig und so altbacken daherkommt, ist doch klar, man kann doch nicht die Fähigkeit kaufen, den Heiligen Geist zu vermitteln. Ich glaube, dass das auch bis heute Alltag ist in unseren Kirchen und wir uns da in die eigene Nase fassen können.
Müssen.
Müssen. Ja, ja.
Und vielleicht auch das Wirken Gottes sich zu kaufen. Also manchmal denke ich auch so ein bisschen so, die, wenn es um die Verteilung von Geld geht, die beste Idee gewinnt oder auch die, zumindest für die, die das Geld ausgeben, für die beste Idee, was sie am schönsten finden, gewinnt das, was für sie am als Person am logischsten ist oder am nächsten liegt. Aber dass man damit nicht das Wirken Gottes kaufen kann und den Segen Gottes. Ich glaube, das ist auch immer wieder eine Krux an der Sache, weil wir natürlich als Menschen versuchen zu gestalten und immer gucken, was passt oder auch nach weltlichen Maßstäben oft gucken. Und dass aber Gottes Handeln und sein Geist wirkt, wo wir es vielleicht manchmal überhaupt nicht gemacht haben oder überhaupt nicht sehen, weil wir nicht hinschauen oder es überhaupt nicht in unserem Blickfeld liegt. Das macht es so schwer, das auch einzuschätzen und ich glaube, das ist immer wieder diesen Konflikt unterliegen wir immer wieder selber auch als Person. So. Vielleicht auch ein bisschen wollen wir uns Gottes Wirken erkaufen mit dem, dass wir viel tun und viel auf uns selber geben. Also zumindest merke ich das immer wieder, dass das ja schwierig ist, wie ich am Anfang gesagt habe. Ich würde mir das wünschen, dass sozusagen, dass ich mehr Auswirkungen von dem sehe, was ich in die Arbeit stecke, ist ja im Endeffekt auch etwas, wo ich das von mir abhängig mache.
Ich glaube, es würde schon lohnen, wirklich gründlich und persönlich und intensiv darüber nachzudenken, wo wir versuchen, uns Gottes zu bemächtigen mit unserem Geld, mit unseren Mitteln, auch mit unserem Geltungsbedürfnis, mit dem Formengehabe oder mit Unterwürfigkeit, mit Gehorsamsdemütigkeit mit Opfern und allem Möglichen, wo wir versuchen, Gott einzulullen mit unserem ja, frommen Gerede. Es ist schon ein heikles Thema, das hier angesprochen wird, finde ich. Sündenvergebung gegen Geld, Segen gegen Bares, ewiges Leben gegen Buße, Glaube an Gott gegen Angst vor der Hölle. Magie, Macht und Moneten. Ja.
Aber es ist natürlich auch eine Magie, der wir zustimmen würden, ja. Also wie viele Menschen gehen nur einmal im Jahr in die Kirche an Weihnachten und fühlen sich trotzdem verbunden und es ist auch gut so, sich kirchenverbunden zu fühlen und spenden auch Geld und wir freuen uns als Gemeinde dann, dass Menschen gespendet haben. Und trotzdem erwische ich mich ja auch immer wieder dabei zu denken, okay, wenn ich jetzt was spende, dann tut mir das ja psychisch gut. Also sozusagen, wem tue ich dabei was Gutes? Dieses menschliche Bestreben danach, wenn ich was gebe, dann habe ich davon auch was zu erwarten. Ich glaube, dass Gottes Maßstäbe manchmal so ticken, aber oft halt auch nicht. Und ich glaube, das macht es so unberechenbar. Und gerade in kirchlichen Strukturen, Institutionen ist es dann natürlich noch mal verführerischer, wenn es um viel, viel mehr geht als nur mein eigenes kleines Leben. Also nur in Anführungsstrichen.
Ja.
Wenn die
Aber
Macht wächst, sozusagen.
ja. Also was ist der Maßstab? Ist mir jetzt die Frage so aus dem raus, was wir jetzt auch so ein bisschen anklingen lassen, ohne jetzt das ganze kirchengeschichtliche Thema da aufzuarbeiten, wo Kirche sich quasi anderer bemächtigt oder auch des Geldes bemächtigt. Oder der Angstmacherei bemächtigt, um Macht auszuüben oder auch um mit einem magischen Getue da irgendwie Leute zu beeindrucken und so. Was ist der Maßstab? Wenn ich jetzt den gesamten Text da so überblicke, dann sehe ich den Maßstab darin, dass es dem Simon um sich geht, die Leute in Bann zu ziehen, sich die Fähigkeit zu erwerben, sein Geschäftsmodell zu erweitern, indem er anderen Leuten den Heiligen Geist, diese große Kraft Gottes, gibt. Also, dass es ihm um sich geht, um seinen Einfluss, um seine Geltung. Und bei dem Philippus sehe ich viel stärker, es geht ihm um Jesus, es geht ihm um Gott. Er weist weg von sich. Nicht irgendwie so in unterwürfiger Demut oder so, das ist das Glauben nicht, sondern aus Überzeugung, weil es nur um Gott geht und nur um Gott gehen kann. Und es ganz klar ist, der Geist Gottes weht, wo er will. Er lässt sich erbeten und erbitten, aber er bleibt selber ganz bei sich und autonom und frei. Und lässt sich nicht in die Hand der Menschen geben. Also das sehe ich so ein bisschen für mich den Maßstab. Ich bin ersetzlich, heißt das. Ich bin Bote, ich bin Verkündiger. Verkündiger ist ein tolles Thema, weil im Wort Verkündigung steckt nämlich der Kunde drin, also dem ich was bringe. Der Kunde ist König. Und in dem Wort Verkündigung steckt auch die Kunde drin.
Oder die Kündigung.
Oh, halb Verkündigung. Ja gut, gibt es vielleicht dann auch mal. Ja. Ja, nee, der Maßstab ist der Mensch, dem ich etwas bringe, der Kunde. Dem ich die Kunde bringe. Der Kunde, dem ich die Kunde bringe.
Ja,
Bevor ich kündige.
was mir gerade jetzt noch aufgefallen ist, ich finde den Philippus in allen Ehren, aber irgendwie hat es auch ein bisschen ein Geschmäckle, wie er den Simon zurechtweist. Zum Beispiel in Vers 22, da steht: Ändere dein Leben, wende dich ab von deiner Bosheit und bete zum Herrn. Ja, okay. Vielleicht vergibt er dir deine üblen Absichten. Also da vielleicht interpretiere ich zu viel rein, aber da klingt auch so ein bisschen dieses, ja, schau mal, vielleicht ist er dir ja gnädig.
Nee, stopp, halt. Das ist nicht der Philippus, der den zurechtweist, sondern der Petrus.
Der Petrus, ja, Entschuldigung,
Über
stimmt.
den Philippus lasse ich nichts kommen. Bei, beim,
Nee.
beim, beim Petrus bin ich ein bisschen kritischer, aber den
Ja.
Philippus mag ich.
Du hast völlig zu Recht, genau. Ja, aber dieses vielleicht vergibt er dir
Ja.
deine üblen Absichten. Ich finde, dass da ist der Petrus schon wieder der Macht auf den Leim gegangen.
Das
und stellt sich höher als den Simon, obwohl Petrus seine ganz eigene Geschichte hat. Ja, das hat auch nicht nur seine guten Seiten tatsächlich. Also ich finde, Zurechtweisung ist nötig und wenn es angebracht ist, auch wichtig und es ist schwer genug. Aber ich finde, in diesem Satz klingt so ein bisschen raus, schau mal, ob du auf einen gnädigen Gott triffst. Und das widerspricht für mich tatsächlich dem, wie ich Jesus auch erlebe im Neuen Testament.
Also ich fand das einen guten Satz von dir. Er ist der Macht auf den Leim gegangen. Der Petrus, die Gnade, von der er redet, dass er die plötzlich einschränkt. Und das ist wahrscheinlich auch eine große Gefahr, der wir leicht unterliegen können, auch in unserem Geschäft, in unserem Dienst. Ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, ist, glaube ich, egal. Egal, welche Position man hat in der Kirche, ist, glaube ich, egal. Aber dass man der Macht auf den Leim geht und dann auch mit der Gnade, mit dem Zuspruch der Gnade spielt und den anderen klein macht oder ihm auch so unterschwellig ein bisschen signalisiert, ah ja, man weiß nicht so recht, ob Gott dir vergibt. Mhm. Da dürfte die Gnade doch ein bisschen mehr zur Geltung kommen, ja, ja. Spannend.
Ja, und auch die Offenheit dafür, für die Veränderung des Menschen. Also
ja, ja, ja.
Zumindest, es scheint ja so, dass Simon am Ende sagt, hey, ja, ihr müsst für mich beten, dass nichts von dem eintrifft, was ihr mir angedroht habt. Betet für mich.
Ja.
Also vielleicht hat er doch so ein bisschen verstanden, worum es den Petrus geht. Und dennoch ist es was, wo ich ganz sensibel bin, wenn man Angst macht. Also ich glaube nicht, dass ein Mensch sich nachhaltig aus Angst heraus verändert,
ja,
sondern nur aus Liebe. Und das, ja, das hat für mich so echt ein Geschmäckle irgendwie, die letzten Verse.
Im Grunde ist das der Maßstab, dass sich jemand nur aus Liebe heraus verändert, weil die Liebe die Kraft hat, Veränderung zu bewirken. Ja. Mir, ich glaube, in dem Text steckt noch ein bisschen was drin, das man noch vertiefen müsste, zum Beispiel eben das Thema vom Heiligen Geist. Was hat es mit dem auf sich? Das haben wir jetzt geflissentlich ausgeklammert. Und unsere Zeit für die jetzige Podcast-Folge ist eigentlich längst um. Wir machen hier einen Cut und setzen fort. Was hat es mit dem Heiligen Geist auf sich in der nächsten Folge? Okay?
Finde ich eine gute Idee. Ja,
passt,
dann können wir ausufernd sprechen.
Genau. Dann haben wir dort noch ein bisschen Zeit. Und für jetzt einfach mal ganz herzlichen Dank dir, Miriam, für das Gespräch, für deine Gedanken und auch diesen Aspekt der Macht nicht auf den Leim gehen und nur die Liebe hat die Kraft zur Veränderung. Und euch und Ihnen da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hoffen, es war für euch unterhaltsam, spannend und verabschieden uns bis zum nächsten Mal beim KU-Podcast. Tschüss, eure Manfred Zoll und
Miriam Planck. Schön, dass ihr zugehört habt.